willkommen bei Ach Was, dem Podcast für alle, die Lust auf die Geschichten hinter allem haben. Mein Name ist Gunda Windmüller und ich freue mich, dass du heute dabei bist.
Krawel, Krawel, taub trüber Ginst am Musenhain, trüb tauber Hain am Musenginst. Krawel, Krawel.
Wenn du Ü40 bist, kennst du es mit Sicherheit. Es ist der Anfang eines Gedichts, das der fiktive Lyriker Lothar Frohwein in Loriots Papa Ante Portas vorträgt. Es wird bis heute auch noch wirklich oft heranzitiert, wenn sich Leute über unverständliche Lyrik lustig machen wollen. Aber was will der Autor uns damit sagen? Oder anders gefragt, was ist ein Musenhain? Naja, also ein Musenhain ist ein Hain, also ein kleines Waldstück, eine Lichtung, in dem sich Musen aufhalten. Aber was sind Musen? Um denen auf die Spur zu kommen, müssen wir mal wieder ordentlich Zeit reisen. Bis zur Antike, nach Griechenland. Denn dort tauchen die Musen zuerst auf, als Göttinnen der schöpferischen Inspiration. Mit der griechischen Götter- und Göttinnenwelt ist das ja so eine Sache. So eine Sache im Sinne von, es gibt eine ganze Menge davon und alle sind verwandt, verschwägert, haben einander das Kinder verschluckt, sich gegenseitig in Tiere verwandelt oder mit ewigen Bannflüchen belegt. Bei den Musen ging es, für antike Verhältnisse zumindest, relativ gewaltfrei zu. Die Musen sollen die Töchter des Göttervaters Zeus und der Titanin Mnemosyne sein. Die beiden sollen an 9 aufeinanderfolgenden Tagen 9 Töchter gezeugt haben. Et voilà, die Musen. Calliope, Clio, Polyhymna, Euterpe, Terpsichore, Erato, Melponene, Thalia und Urania. Und diese 9, also zunächst ist von 3 die Rede, aber die Anzahl 9 etabliert sich im Lauf der Zeit, wurden schließlich zu Begleiterinnen des Gottes Apoll. Der wiederum war der Gott des Lichtes, der Schönheit, Musik und Weissagung und hatte als solcher nun also die Musen im Schlepptau. Wie das Ganze aussah, spulen wir mal wieder vor und schauen uns Darstellungen ab dem 15. Jahrhundert an. Im Zuge der Renaissance finden wir nämlich in ganz Europa Darstellungen von Apoll und seinen Musen. Der Gott gilt als besonders schön und damit man das besonders gut sehen kann, ist er oft ziemlich nackt dargestellt. Nur mit einer Lyra und einem Pfeilköcher, bewaffnet sozusagen, und um ihn herum, also drapiert die Musen. Auf Instagram zeige ich ein paar solcher Bilder. Eines meiner Lieblingsgemälde in dem Zusammenhang hängt in der Neuen Pinakothek in München und ist von Heinrich Maria von Hess. Das Bild ist aus dem frühen 19. Jahrhundert und ist, wie ich finde, auch sehr amüsant. Was ist dort zu sehen? Apoll steht in der Bildmitte mit kunstvoll geknoteten langen Haaren. Eine Toga verdeckt so gerade sein Gemächt. Der Gott schaut entrückt in den Himmel und hält eine Leier in der Hand. Um ihn herum die 9 viel angezogeneren Musen und die schauen auch entweder entrückt in die Ferne oder ihn schmachtend an. Bei solchen Bildern stelle ich mir immer gerne vor, wie es aussähe, wenn man die Geschlechter umdreht und also eine Apolla in der Mitte stünde mit 9 Muserichsen um sie herum. Ich zeige das Bild auf Instagram und verlinke es auch in den Shownotes. Unabhängig von der, wie ich vermute, unfreiwilligen Komik in dem Bild, sieht man dort aber auch die Attribute der Musen, wie eine Flöte, eine Leier, eine Maske. Denn Musen wurden, und das auch mehr oder weniger von Anfang an, gewisse Einflussbereiche zugeschrieben. Und dank Cesare Ripa wissen wir, was es damit auf sich hat. Ripa war ein italienischer Renaissance-Gelehrter und hat sich dran gemacht, aus alten Schriften Personifikationen, Symbole, Attribute herauszuarbeiten. Also ganz konkret, wenn man in Ripas Iconologica nachliest, findet man zum Beispiel unter dem Begriff Schnelligkeit, dass diese oft durch die Darstellung von Schwalben oder Mauerseglern symbolisiert wird. Wie man Täuschung oder Tugend bebildert, aber eben auch, wie die Musen dargestellt werden, beziehungsweise was die Attribute bedeuten, die sie dabei haben. Dabei steht jede Muse für einen Bereich der Künste. Also Clio zum Beispiel ist die Muse der Geschichtsschreibung und Polyhymna die Muse des Gesangs. Soweit, so die Geschichte. Aber wir kennen ja auch heutzutage noch Musen oder hören davon, dass gewisse Frauen Musen für gewisse Künstler waren. Das hat sich erst so in der Neuzeit eigentlich entwickelt, denn also, dass es ganz konkrete Menschen waren, die als Musen bezeichnet wurden. Also Menschen, Frauen oftmals. Und diese Frauen, diese Musen waren eben oft ganz, ja, enge Vertraute, Liebhaberinnen oder sogar Ehefrauen von Künstlern, die mit, ja, ihrer Art, ihrem Wesen, ihrem Charme, ihrem Aussehen den Mann inspirieren. Für bildende Künstler, Maler, Bildhauer und so weiter waren sie auch ganz konkret oft als Modelle tätig, wie Camille Claudel für Auguste Rodin, Gala für Salvador Dali oder Duramar für Pablo Picasso. Allerdings soll hier, wenn wir diese Frauen als Muse bezeichnen, das vielleicht auch nur euphemistisch verschleiern, was wirklich Phase war, nämlich dass viele dieser Musen eigenständige Künstlerinnen waren, wie zum Beispiel Camille Claudel oder Gabriele Münter, Yoko Ono, Merit Oppenheim oder Elizabeth Siddle. Die Kunsthistorikerin Ruth Millington hat ein ziemlich spannendes Buch zu diesem Thema geschrieben. Es heißt Muse, Uncovering the Hidden Figures Behind Art History's Masterpieces. Dort macht sie sich also auf die Suche nach den Frauen hinter den Musen, wenn man so will. Und sie fragt, was haben denn diese Frauen gemacht, außer dass sie einfach nur schön waren? Wollten sie überhaupt Musen sein? Oder hatten sie vielleicht sogar eigene Kunst im Sinn? Elizabeth Siddle, die ich eben erwähnt habe, die hatte definitiv eigene Kunst im Sinn. Aber das Bild, mit dem sie berühmt wurde, hat sie nicht selber gemalt. Es zeigt sie aber und du hast es auf jeden Fall in den letzten Wochen gesehen. Taylor Swift sei Dank. Denn die Darstellung der Ophelia, die für The Life of a Showgirl Vorbild war, zeigt Siddle als Ophelia. Das Ganze verewigt vom britischen Maler John Everett Millais. Für dieses Bild musste Siddle stundenlang in kaltem Wasser in einer Badewanne liegen. Sie bekam sogar eine Lungenentzündung und wäre tatsächlich sogar fast daran gestorben. Ziemlich hoher Preis für ein Bild, aber für Siddle war es eben auch die Möglichkeit, der Kunst oder Künstlern näher zu kommen, denn in der Mitte des 19. Jahrhunderts, als das Bild entstand, hatten Frauen in England keinen Zutritt zu Zeichenklassen, es sei denn als Modell. Und so nutzte Siddle eben diese Möglichkeit, um in die Malerkreise der Präraphaeliten aufgenommen zu werden. Das war auch erfolgreich, denn sie stellte dann auch eigene Bilder aus. Und wenn du sehen möchtest, wie Siddle aussah, und zwar nicht als Wasserleiche, sondern als ganz lebendige Frau, als Frau in ihrem Element beim Zeichnen, dann schau dir ihr Porträt von Dante Gabriel Rossetti an. Er hat sie beim Zeichnen gemalt. Ich zeige es bei Instagram und verlinke es. Ach so, und eine Sache noch. Der Name Museum leitet sich übrigens von den Musen ab. Und das war sie schon. Die dritte Folge von Ach was. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere, teile oder schicke sie einer Person, die dich inspiriert. Bis übernächste Woche. Lass es dir gut gehen.